Geld und Leben, der Finanzpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher.
Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen bei der 67. Ausgabe des Podcasts Geld und Leben. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Die Immobilienbranche ist wieder zurück, sagte kürzlich der Generaldirektor einer großen oberösterreichischen Bank. Nach einer Krise im privaten Wohnbau und einer massiven Krise im gewerblichen Wohnbau, die in die größte Pleite der Zweiten Republik, nämlich Signa, mündete, kehrt offenbar jetzt wieder Normalität in die Immobilienbranche zurück. Mein heutiger Gast ist ein Kenner dieser Branche. Er ist Vorstandsvorsitzender der UBM Development AG. Er hat Jus in Salzburg und Kapstadt studiert. Seine Karriere führte ihn über die Erste Bank, über Makulan zur Deutschen Telekom, wo er Finanzvorstand von T-Mobile war, und nach Lenzing, nach Oberösterreich, wo er ebenfalls den Posten des Finanzvorstands bekleidete. Seit 2016 ist Thomas Winkler Vorstandsvorsitzender von UBM, und in dieser Funktion darf ich ihn auch herzlich begrüßen. Schön, dass Sie da sind, Herr Winkler.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf.
Herr Winkler, UBM steht für Union Baumaterialien Gesellschaft und hat eine Geschichte, die bis 1873 zurückreicht und ging noch im selben Jahr an die Börse. Können Sie uns einen kurzen Abriss über die Geschichte des Unternehmens geben?
Kurzen Abriss über 150 Jahre.
Schwierig?
Gar nicht so schwierig. Also wir waren der zweitgrößte Ziegelproduzent in der K&K-Monarchie, aber es war nach dem Ersten Weltkrieg nur mehr Platz für einen, nämlich für Wienerberger. Die Ziegelproduktion hat damals sehr viel Grund in Anspruch genommen, und so hat man sich überlegt, ob man nicht zumindest mit den Grundstücken etwas machen kann. Wir waren dann auch, ich überspringe also eine größere Zeit, ein echter Ostpionier. Also als ich gekommen bin, war man noch von Ungarn über Rumänien bis in Bulgarien überall tätig, vor allem in Polen. Wir haben diese Präsenz in Osteuropa mittlerweile allerdings reduziert auf zwei Länder. Das ist eben einerseits Polen und andererseits Tschechien, oder um spezifischer zu sein, Prag, wo wir ein ganzes Stadtviertel anders gemacht haben und wo wir nach wie vor erfolgreich tätig sind. Dann waren wir der größte Hotelentwickler in Europa, und das ist eine Position, in der Sie nicht sein wollen, wenn die Corona-Pandemie ausbricht, und wir mussten uns abermals neu erfinden, haben uns dann sehr frühzeitig ausgerufen zu einem der größten Entwickler von Holzhybrid-Bauten in Europa. Ich glaube, das ist uns auch soweit gelungen, allerdings deshalb, weil das jetzt sehr zaghaft nur gestartet ist, aber wir machen in Wien das erste Stadtquartier in Holzhybridbauweise überhaupt in Europa. Und der neueste Trend, aber ich nehme an, darüber werden wir noch sprechen, ist, dass wir uns jetzt ganz stark auf Wohnen konzentrieren und vor allem auf bezahlbares Wohnen und auch da einen Early Mover Advantage, wie das so schön heißt, auf Neudeutsch bekommen wollen.
Das ist ein super Thema, das wir noch ausführlicher behandeln werden, aber ich möchte noch kurz auf die jüngere Geschichte zurückgehen. Vielleicht können Sie aus Ihrer Sicht darstellen, warum die Immobilienbranche in eine dermaßen massive Krise gerutscht ist.
Mhm. Also die einfachste Antwort, glaube ich, für einen Außenstehenden ist, es geht uns da ähnlich wie den Dinosauriern. Es hat einen Meteoriteneinschlag gegeben. Dieser Meteoriteneinschlag waren der Anstieg von 0% Zinsen auf 4,5% Zinsen in weniger als 15 Monaten. Ich weiß auch, dass wir früher auch Zinsen gehabt haben, die wesentlich über dem Niveau von heute gelegen sind, aber die haben sich über Jahre dorthin entwickelt und da konnte man sich anpassen, während wir alle uns eingedeckt haben mit Projekten in der Hoffnung, dass die Renditen, die dafür verlangt werden, auch irgendwo bei 2, 3, 4% liegen, und auf einmal steigen die Zinsen alleine schon auf 4,5%, und das ist etwas, was eben schwer verkraftbar ist und was von außen gekommen ist. Es sei aber nicht verschwiegen, dass ein Grund der Krise auch ist, dass es zuvor zu leicht gegangen ist. Also wir haben 10 Jahre, sage ich, von einem Rückenwind profitiert, und für diejenigen, die Radfahrer sind, die wissen, dann glaubt man, man kann es, weil man den Rückenwind auf einmal vergisst und gar nicht mehr spürt und glaubt, dass man von Haus aus so gut unterwegs ist. Und das waren 2 Kombinationen. Man hat sich zu viel getraut aufgrund der Erfolge, auch von Projekten, die man vielleicht nicht hätte machen sollen, und dieser enorme Zinsanstieg in so kurzer Zeit.
Mhm. Ich habe schon angesprochen in der Einleitung, die Insolvenz von Signa hat natürlich die ganze Branche massiv getroffen. Wie, wenn Sie jetzt Signa im Rückspiegel betrachten, was ist da aus Ihrer Sicht schiefgelaufen?
Ich glaube, das Problem ist, wenn Sie eine Zeit lang sehr erfolgreich im Casino sind, wollen Sie nicht wahrhaben, dass auf einmal statt Rot, auf das Sie gesetzt haben, Schwarz kommt. Und dann verdoppeln Sie quasi bei Rot und trotzdem kann Schwarz kommen. Man darf, ohne dass ich irgendwas werten will, nicht vergessen, dass ja eine ganze Reihe von Projekten bei der Signa sehr, sehr erfolgreich waren und auch sehr profitabel waren und auch ganze Stadtteile, nicht nur in Wien, sondern auch in anderen Großstädten, von den Initiativen profitiert haben. Aber als der Umschwung gekommen ist, glaube ich, wollte man das nur schwer wahrhaben und hat sich dann entschlossen zu verdoppeln. Mhm. Und das ist am Ende, glaube ich, auch das Problem, mit dem wir die größte Pleite, glaube ich, überhaupt der Zweiten Republik, aber ich glaube auch eine der größten in Europa hingelegt, gesehen haben.
Wie ist UBM durch diese Krise gekommen?
Na, auch nicht unbeschadet. Wir haben massiv Personal abgebaut. Also wir sind von über 350 Mitarbeitern mittlerweile auf 211 Mitarbeitern zum Jahresende, und das geht noch weiter runter auf voraussichtlich 160 Mitarbeiter. Wir haben geschaut, das Schiff über Wasser zu halten, auch mit teilweise radikalen Schritten. Wir haben vollkommen aufgehört, Hotel Developments zu machen, und waren eben auch bereit, einen radikalen Strategiewechsel herbeizuführen, auf Verdacht, weil es war zu dem Zeitpunkt, als wir von Hotel auf Holzhybridbau umgesattelt haben, bei weitem noch nicht klar, dass die Pandemie eine Pandemie überhaupt sein würde, sondern viele haben gesagt, das ist eine Vogelgrippe und eine Überreaktion von uns.
Okay, Sie haben schon angesprochen, die Holzhybridbauten. Was kann man sich darunter vorstellen? Was heißt Holzhybridbau?
Naja, das heißt, es ist eine Mischung aus Holz und konventionellem Bau. Konventioneller Bau ist meistens Stahl, Beton. Ich sage immer, wir werden auch in 100 Jahren noch die Tiefgaragen in Stahlbeton machen, weil es gar nicht anders möglich ist. Genauso die Stiegenhäuser und die Lifthäuser aus brandschutzrechtlichen Vorschriften. Aber der ganze Rest eines solchen Gebäudes oder der überwiegende Teil wird in Holzbauweise gemacht. Warum? Weil Holz CO2 speichert und nicht so wie die Produktion von Zement erheblich CO2 hervorruft, und weil ich davon überzeugt bin, dass es zu einer CO2-Bepreisung von Gebäuden kommen muss, wenn die EU ihre Klimaziele einhalten will.
Aber ist es nicht so, mit einem Bauunternehmer erklärt, als Holzbauten präsentiert worden sind, dass gerade in Holzbauten relativ viel Beton drinnen ist?
Naja, das hängt davon ab. Also es gibt Normen und Vorschriften, wonach Sie einen Holzhybridbau nicht einfach willkürlich, weil Sie irgendwo einen Holzständer eingebaut haben in der Mitte, so nennen können. Aber Sie können es auch nicht vermeiden, und wir wollen es auch gar nicht vermeiden, weil wir sind nicht ideologisch an die Sache hereingegangen, sondern aus rein wirtschaftlichen Gründen, weil es damit zu einer Verlagerung der Baustelle in die Fabrik kommt, und das ist die Zukunftsstandardisierung bis hin zu einer Modularisierung, nicht nur wegen des Fachkräftemangels, sondern eben auch wegen der enorm gestiegenen Baukosten. Aber wir verwenden das Material, das sich am besten eignet, und wie gesagt, für eine Tiefgarage eignet sich halt einmal nur Stahlbeton.
Sie haben das Thema schon angeschnitten, leistbares Wohnen. Ein zentraler Bereich unseres Lebens, weil Wohnen neben Arbeiten ein Grundbedürfnis des Menschen ist. Die Frage ist, wie schafft man es in einer Zeit, wo die Kosten für Energie, für Arbeit und so weiter massiv gestiegen sind, Wohnen so zu gestalten, dass es noch leistbar ist, vor allem für junge Leute?
Ja, also ich habe bewusst bezahlbares Wohnen gesagt, weil leistbares Wohnen vor allem in Deutschland mit starken Subventionen verbunden ist und eine sehr kleine Bevölkerungsschicht nur sich dafür qualifiziert. Bei uns, die Agenda Austria hat es nachgewiesen, ist es Regulopoli. Es gibt Wohnungen, aber wer darin wohnt, ist eher auf Zufälle zurückzuführen. Ich habe auch in einem anderen Podcast gesagt, wenn man den jungen Menschen die Aussicht nimmt, dass sie sich Eigentum schaffen können, nimmt man ihnen eine der größten Motivationen in der Früh jeden Tag aufzustehen. Das muss sich ändern. Wie schafft man das? Man muss sagen, die Baufirmen haben darauf reagiert, weil der Hochbau ja massiv zurückgegangen ist. Die boomen zwar alle, aber wegen der Infrastruktur und wegen des Tiefbaus, Brücken, Tunnel, Straßen. Aber im Hochbau ist ja der private Markt komplett zum Erliegen gekommen und die haben auch entsprechend darauf reagiert und bieten jetzt Systeme an, die bei 2000 Euro am Quadratmeter Wohnfläche liegen für den Rohbau. Ja, Roh- und Innenausbau in einem gewissen Standard. Es fällt ja auch auf, dass es zu einem unglaublichen Auseinanderklaffen zwischen Bestand und Neubau kommt, der auch nicht mehr gesund ist. Und es macht einfach keinen Sinn, wenn ein Badezimmer eine gewisse Größe hat, dass sie dort mehr als zwei Steckdosen haben müssen, weil es eine DIN-Vorschrift gibt, die ihnen das vorschreibt, weil man braucht nicht mehr als zwei Steckdosen in einem Badezimmer, behaupte ich zumindest. Das heißt, es geht also einerseits in die Richtung, dass man vereinfacht, ja, und auch wiederum, dass man standardisiert. Im Moment gibt es ein bisschen einen, sage ich, ideologischen Streit, ob es Elementbauweise ist, also wo sie verschiedene Elemente zusammenmontieren oder ob sie ganze Module einfach aufeinander stapeln, unter Anführungszeichen. Das Problem bei der Modulbauweise ist natürlich der Transport und auch die Größen, auf die sie eingeschränkt sind, weil sie auf der Straße eben nur Module in einer gewissen Größe bewegen können. Wir haben aber zum Beispiel von Poor Living oder auch von B-Solutions von Binderholz mittlerweile Systembauweisen angeboten, wo wir mit 2000 Euro am Quadratmeter Wohnnutzfläche oberirdisch, also ohne der Tiefgarage, die kostet meistens sehr viel und bringt sehr wenig, das Auslangen finden. Dann können Sie noch die Grundkosten draufrechnen, die müssten ungefähr unter 1000 Euro liegen, eher bei 800 Euro liegen, und dann haben Sie Zins- und Nebenkosten und am Ende darf dann der Quadratmeter Wohnnutzfläche nicht mehr als 5000 Euro kosten. Jetzt 5000 Euro ist auch nicht leistbar, aber man darf auch nicht vergessen, ich weiß nicht, wann Sie sich Ihr Eigentum geschaffen haben, aber ich war schon Anfang 40, als ich immer mein erstes Eigentum geschaffen habe und bis dorthin habe ich zur Miete gewohnt und Geld angespart. Das gehört eben auch dazu. Es gehört auch ein Stück weit eine gewisse Bereitschaft für einen Verzicht dazu. Es fällt jetzt leichter, weil man nicht mehr so viel Urlaub machen kann, weil die Flugpreise so teuer geworden sind und weil viele Gegenden ausgefallen sind. Aber das insgesamt ist es, man muss den Menschen sagen, passt mal auf, um euch Eigentum zu schaffen, müsst ihr sparen und ein Stück weit, wie wir jetzt gelernt haben von einer großen Remax-Studie, auch die Hoffnung haben, dass ihr was erbt, aber dann könnt ihr euch etwas für 5.000, nicht für 10.000 Euro am Quadratmeter, wo wir jetzt eher schon liegen in städtischen Lagen. Ich spreche jetzt hier von Wien. Bei Linz kenne ich mich zu wenig aus, aber auch Salzburg sprechen wir über diese Preise. Also dann hätten wir die Hälfte von dem, was man bisher gezahlt hat. Und das kann man erreichen, wenn man eben bereit ist, auch zu sparen und entsprechend auch engagiert arbeitet.
Diese Vereinfachung der Bauweise ist natürlich schwierig in einem Land, wo es 9 verschiedene Bauordnungen gibt, oder?
Das ist richtig. Also wir setzen uns auch ein für eine Typisierung, wie beim Auto, weil es macht überhaupt keinen Sinn, wenn Sie eine Type haben, die immer wieder einzelgenehmigen zu lassen. Und eines der Probleme ist natürlich auch seit Corona, dass die Genehmigungszeiten viel zu lange dauern. In Deutschland spricht man viel vom Wohnturbo, geben tut es ihn auch noch nicht, aber man spricht wenigstens vom Richtigen. Und man wird wohl auch nur wirklich das Ziel erreichen, wenn die Genehmigungszeiten kürzer wären, weil Zeit eben wieder sehr viel Geld kostet.
Sie waren der größte Hotelentwickler Europas und machen das jetzt gar nicht mehr?
Ja, also wir haben es jetzt einmal 5 Jahre gar nicht mehr gemacht. Wir haben ja 5 Hotels, die wir fertiggestellt haben und die immer noch im Regal stehen quasi. Aber das ist ganz interessant, dort sehen wir jetzt, dass der Hoteltransaktionsmarkt aufzugehen scheint. Ja, wir haben aktuell von unseren 5 Hotels auch 2, die wir zum Verkauf stellen. Und je nachdem, wie gut dieser Verkauf gelingt, werden wir uns auch wieder diesem Thema zuwenden. Es hat die letzten 5 Jahre einfach keinen Sinn gemacht, weil der Hotelbetrieb, obwohl wir alle das Gefühl haben, dass die Hotels so massiv sich verteuert haben, nicht die Preise so erhöhen konnte, wie die Inflation war. Jeder weiß, was er vor 5 Jahren für Hotelzimmer gezahlt hat. Keiner weiß, was er vor 5 Jahren für Semmel gezahlt hat.
So ist es. Jetzt haben Sie schon angeschnitten, dass das UBM hat sich verkleinert. Sie haben gut 200 Beschäftigte und sind Immobilienentwickler. Was kann sich der Laie unter einem Immobilienentwickler vorstellen? Wann beginnt Ihre Tätigkeit und wann sind Sie fertig?
Ja, gute Frage, weil es ist ein Dienst. Viele glauben, wir machen was eigentlich Baufirmen machen, nämlich die Umsetzung. Die Umsetzung machen wir ja gar nicht, sondern da bedienen wir uns einer oder mehrerer Baufirmen. Unsere Dienstleistung besteht darin, dass wir uns überlegen, wenn wir ein ausgelutschtes Gebäude sehen, es ist ja in den seltensten Fällen eine grüne Wiese, auf der sie bauen, sondern Brownfield, wie man das so schön nennt, was man dort sinnvollerweise in Zukunft an Nutzung machen kann. Dann muss man meistens eine neue Widmung dafür herbeiführen, auch eine gewisse Dichte, die sich ausdrückt in einem Mehrfachen der Grundfläche, versuchen zu erreichen. Und dann muss man sich überlegen, wie man das sinnvoll, effizient und nutzungsgerecht bebaut. Ob das ein Hotel wird, ob das ein Büro wird oder, wie wir glauben, in Zukunft vor allem eine Wohnung wird, ein Mehrfamilienhaus wird. Und wie man das so effizient wie möglich herstellt mit Grundrissen, die funktionieren. Weil, das werden Sie selber auch schon bemerkt haben, eine 65 Quadratmeter Wohnung entweder riesig und den Wohnbedürfnissen vollkommen entsprechend sein kann oder aus Gängen besteht und vollkommen unbrauchbar sein kann.
Okay. Sie haben den Fokus jetzt auf den Wohnbau gelegt. Der gewerbliche Bau ist offenbar nach wie vor in der Krise?
Ist in der Krise. Mhm. Ist nach wie vor in der Krise. Also ich würde die Aussage des Generaldirektors, den ich natürlich auch kenne, unterstreichen, wenn es um Wohnen geht. Wohnen ist nachhaltig aus der Krise heraus. Und wir können das sagen, wir haben 450 Wohnungen letztes Jahr verkauft und haben jetzt im ersten Quartal eine Fortsetzung dieses Trends gesehen. Nicht nur in Österreich, sondern auch in Tschechien, in Deutschland etwas zurückhaltender. Aber der Gewerbebau leidet nach wie vor, weil niemand übersiedeln will in Zeiten einer Wirtschaftskrise, weil jeder Aufsichtsrat sagt, lest ihr keine Zeitung. Und das führt dann dazu, dass sie es nicht vermietet bekommen. Und wenn sie es nicht vermietet bekommen, bekommen sie es auch nicht verkauft. Und unser Geschäftsmodell besteht ja darin, das Geld möglichst rasch zu drehen und nicht in den Bestand zu gehen und ein Gebäude über 10 Jahre zu betreiben, bevor wir es verkaufen.
Sie haben die Zinsen schon angeschnitten. Welche Rolle spielt Zinsentwicklung derzeit bei Ihren Projekten?
Eine herausragende, weil die Immobilienbranche eine zinssensitive Branche ist. Und wenn Sie sich heute in der Früh angeschaut haben, Sie kriegen für eine 10-jährige österreichische Bundesanleihe 3,3% risikofrei quasi. Und dagegen müssen Sie konkurrieren. Das heißt, Sie sind doppelt in den Allerwertesten gekniffen, wenn ich das so sagen darf. Einmal beim Ankauf und der Errichtung, weil je länger das dauert, desto mehr Zinsen zahlen sie, weil ohne Fremdkapital keine Immobilien entwickeln. Und dann beim Verkauf sind die Renditeerwartungen des Investors immer orientiert an einer relativ risikofreien Alternativveranlagung.
Sie sind lange genug Finanzvorstand gewesen. Welche Erwartungen haben Sie in die Zinsentwicklung der kommen im heurigen Jahr? Eingepreist sind ja drei Zinserhöhungen, gibt aber nicht wenige, die nicht dran glauben.
Also schauen Sie, ich halte auch nichts davon, wenn wir uns jetzt versuchen zu übertreffen in Schwarz-Szenarien, in Doomsday-Szenarios. Ich kann Ihnen nur sagen, also wenn die Zinsen massiv nach oben gehen, ja, hat nicht nur die Immobilienbranche oder die UBM ein Problem, sondern ganz Österreich. Wir haben eine Wirtschaft, die so strukturiert ist, wie sie strukturiert ist. Ich habe nicht gehört, dass Samsung nach Österreich sein Headquarter verlegen will, weil es da politisch sicherer ist. Das heißt, wir können nur eine gewisse Zinserhöhung wirklich verkraften. Und das wissen auch die Zentralbanken, obwohl es natürlich die vornehmste Aufgabe einer Zentralbank ist, die Inflation unter Kontrolle zu halten. Und da schaut es natürlich gerade aktuell nicht besonders rosig aus.
Apropos bezahlbares Wohnen, um darauf mal zurückzukommen. Es gab in den vergangenen Monaten und Wochen immer wieder Diskussionen, um Wohnen leistbar und bezahlbar zu machen, Mietpreise und Preise generell zu deckeln. Was halten Sie davon?
Schauen Sie, wenn Sie Kuba als hervorragendes Beispiel heranziehen und sagen, so wie in Havanna wollen wir es auch haben, können Sie das machen. Ja, jeder Eingriff in den Markt, ja, führt ja zu einer weiteren Gegenreaktion. Und ich zitiere jetzt nochmal die Agenda Austria. Ja, es ist ein liberaler Think Tank, der aber keiner Partei zuzurechnen ist. Die haben eben seit 2017 lückenlos nachgewiesen, dass jeder Eingriff, Friedenszins und was es alles nicht gegeben hat, zu einer Gegenreaktion geführt hat. Das Einzige aus meiner Sicht, was wirklich den Preis regelt, ist Angebot und Nachfrage. Und das heißt, es muss mehr Angebot geschaffen werden, dann werden auch die Preise sich entsprechend entspannen. Ein künstlicher Eingriff führt entweder dann zu einem Nachholeffekt oder dazu, was wir im Moment gerade in Österreich sehen, es gibt keinen institutionellen Investor, der in Wohnen investieren würde, weil es sich nicht rechnet.
Die gemeinnützige Bauwirtschaft sagt also, dass ihr Modell der Gemeinnützigkeit dazu geführt hat, dass die Preise nicht so stark gestiegen sind. Können Sie dem etwas abgewinnen?
Also es braucht Gemeinnützige. Die Gemeinnützigen bauen nicht billiger als wir, teilweise sogar im Gegenteil. Es ist ein nicht außer Acht zu lassender, sage ich, Faktor, aber er kann bei Weitem nicht die Nachfrage bedienen. Deshalb ist eben die Überlegung, wie mache ich es billiger, indem ich eben mehr vorfertige Skaleneffekte ausnütze, mehr in die Fabrik verlagere und damit auch mehr Angebot schaffe.
Soll man lieber in Immobilien investieren oder in Immobilienaktien?
Naja, Immobilien sind die Asset-Klasse, die am schwierigsten sind, um hineinzukommen und am schwierigsten sind, um auch wieder herauszukommen. Also die Liquidität einer Immobilie richtet sich sehr stark nach dem Markt und es gibt ganz wenig wirklich liquide Immobilienmärkte in Österreich, umso mehr. Bei einer Aktie ist das anders. Die können Sie jeden Tag und in jeder Stunde handeln. Aber Sie haben natürlich bei einer Immobilienaktie jetzt kein Asset, in dem Sie wohnen können. Und das ist die Entscheidung, glaube ich, die man treffen muss. Aktieninvestments sind auf lange Sicht auf alle Fälle der sinnvollste Inflationsschutz. Und wenn es keinen Mietendeckel und keine Regulierung gibt, wären es auch Immobilien. Beides sind eigentlich Investments, um sich gegen die Inflation zu schützen.
Kurzfristig kann man natürlich schon verlieren, wer vor einem Jahr UBM-Aktien gekauft hat, dessen Vermögen, also dieser Investment hat sich halbiert. Warum ist Ihre Aktie so schlecht gelaufen?
Ja, nicht vor einem Jahr, wenn ich Sie da ein bisschen korrigieren darf, aber ich sage, über einen etwas längeren Zeitraum hat sich die Aktie mehr als halbiert. Das ist einfach beantwortet. Das ist eben genau das, worüber wir jetzt lamentiert, hätte ich fast gesagt, haben. Die Branche ist schwer getroffen gewesen und so wie wir sehr hohe Margen erzielt haben in der guten Zeit, wo Geld nichts gekostet hat, sind wir jetzt geprügelt, weil man entweder wie bei Büros diese nicht verkaufen kann oder mit sehr hohen Kosten zu kämpfen hat, wie es in den anderen Bereichen ist.
Aber langfristig ist es trotzdem ein Investment, das sich lohnt, oder?
Schauen Sie, ich kann Ihnen nur sagen, ich habe meine Altersvorsorge in die UBM investiert. Sie sehen mich jetzt nicht, sage ich, in bester Laune, obwohl die Ungarn-Wahl gestern eigentlich dazu beigetragen hat, dass ich gut drauf bin. Aber ich bin zuversichtlich, dass es sich bei Immobilien um ein Produkt handelt, das man in Zukunft auch noch brauchen wird. Schwierig ist es, wenn Sie Pferdekutschen produzieren und es wird das Auto erfunden. Aber das, was wir machen, deckt ja ein Grundbedürfnis des Menschen, klar mal nach Essen und Trinken ab. Es ist allerdings kein Grundrecht, das man hat, das wird auch im Moment diskutiert, man hat kein Recht drauf, sondern man muss eben schauen, dass man sich eine Berechtigung erarbeitet, um eben auch adäquat wohnen zu können. Aber das Produkt, das wir dem Markt zur Verfügung stellen, wird, solange der Mensch ein Dach über dem Kopf braucht, ob zum Arbeiten oder zum Leben oder auch teilweise in der Freizeit, nachgefragt bleiben.
Jetzt ist UBM seit 1873 an der Wiener Börse. Wenn Sie die Entwicklung der Wiener Börse in den vergangenen Jahren beurteilen, wie fällt da Ihr Urteil aus?
Schauen Sie, die Wiener Börse ist eine Randbörse aufgrund ihrer Größe. Was man allerdings auch sagen muss, wir sind ein kleines Unternehmen. Ja, mit einer Marktkapitalisierung von 150 Millionen Euro würden wir in Frankfurt schon untergehen. Von London oder New York möchte ich gar nicht sprechen. Das heißt, wir sind angewiesen auf eine funktionierende lokale Börse. Wir sind mittlerweile auch ein Unternehmen, das sich im Besitz überwiegend von Privataktionären befindet, weil die mit dem Namen UBM etwas anfangen können, weil die einen Podcast von der UBM hören und ab und zu in den oberösterreichischen Nachrichten oder auch in irgendeinem anderen Medium von uns lesen. Das wird Ihnen nicht passieren. Ich habe keinen einzigen Investor mehr in London, aber ich habe die größte Anzahl der Investoren mittlerweile in Linz und, das darf man auch nicht vergessen, wir sind ja nicht nur eine Gesellschaft, wo man in Aktien investieren kann, sondern auch in Anleihen. Und das hängt ja ganz stark immer mit einem Vertrauen zusammen, nämlich dass man es am Ende der Laufzeit wieder zurückzahlen kann. Und dazu braucht es Nähe. Und das bietet uns die Wiener Börse bei aller Kritik, die man üben mag über Transaktionsgebühren oder sonst irgendetwas. Wir haben unsere Berechtigung auch ganz stark deshalb, als börsennotiertes Unternehmen, weil es die Wiener Börse gibt.
Herr Winkler, das nehme ich als Schlusswort. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie zu uns in Studio gekommen sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Ihnen bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie sind auch bei der 68. Folge von Geld und Leben wieder dabei. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen.
Wiedersehen.
Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Nachrichten an podcasts@nachrichten.at. Folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und kennt ihr schon unsere anderen Podcasts? Schaut doch mal nach auf nachrichten.at/podcasts. Bis zum nächsten Mal.